Deutschlandfunk Nova.
Hallo.
Hallo.
Oh, es kommt ein Hallo zurück. Es hätte mich auch gewundert, wenn nicht, weil wir haben es gerade schon kurz gesprochen. Und es ist diesmal ein bisschen anders. Normalerweise weiß ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß, dass du auf mich zukommst. Jeanette Gusko, Sprecherin des Netzwerks Dritte Generation Ostdeutschland, Geschäftsführerin vom Recherchezentrum Recherche, wie wir hier in der Gegend sagen. Recherche, es ist schwierig. Korrektiv, ich freue mich, dass du da bist. Hi.
Tachchen, hi Tachchen. Aus Berlin.
Was ich nicht weiß, ist, worüber wir sprechen.
Also, ich schon.
Das hatte ich gehofft. Du, es gibt ja immer mal wieder dann auch Gästinnen und Gäste, die sagen so, ja, ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, warum ich hier bin. Das ist dann schwierig.
Aber charmant, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Aber wie immer gibt's drei Hinweistöne aus der Redaktion, die mich dann hoffentlich jetzt da irgendwie in die Richtung bringen, wo wir uns dann gleich dann auch gesprächstechnisch bewegen werden. Das hier ist der erste.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
Es ist nicht einfach, aber einfach ist sowieso nichts in dieser Zeit.
Es ist eine physisch, seelisch und intellektuell enorm herausfordernde Zeit.
Ich werde nachts wach, liege dann wach, kann nicht wieder einschlafen, denke über alles nach.
Ich glaube, eine gesellschaftliche Modernisierung funktioniert nur mit mehr sozialer Gerechtigkeit. Und da kommt die Ampel einfach nicht voran.
Oh, da war viel drin. Die große Zeitenwende, in der wir uns nach Olaf Scholz jetzt befinden und auf verschiedenen Ebenen, ne? Also was zum Beispiel den Frieden in Europa angeht, aber auch, da klang ja auch schon so ein bisschen mit, die Koalition kommt nicht voran, was die Klimakrise angeht, Zeitenwende. Ich meine, jetzt arbeitest du ja in einem Recherchezentrum, was sich mit aktuellen Themen auseinandersetzt. Das heißt, das alles ist wahrscheinlich sowieso Thema in deinem beruflichen Alltag, also die aktuellen Dinge, mit denen wir uns halt alle so auseinandersetzen dürfen gerade.
Absolut. Und ich denke, glaube ich, gerade viel auch über Krisen nach und was sie uns vielleicht spiegeln.
Was sie uns vielleicht spiegeln. Das heißt, du bist da auch so ein bisschen auf der Metaebene unterwegs, was diese Zeit, wir sagen immer, es ist so irgendwie eine besondere Zeit, in der wir uns bewegen, wobei ich mich immer wieder mal frage, ob uns das jetzt gerade so vorkommt oder ob es diese besonderen Zeiten nicht auch immer wieder gegeben hat, weil Krisen und Krieg, das ist ja jetzt auch irgendwie nichts Neues, so traurig das ist, ne?
Absolut. Und die Frage ist, wie wir heute damit umgehen und was wir aus der Vergangenheit gelernt haben.
Mhm. Damit setzt du dich gerade auseinander?
Du kommst dem langsam näher.
Okay, komm, dann nehmen wir den zweiten Ton dazu.
Wir können uns ändern, wenn wir es nur wollen, heißt es. Gerhard Roth ist davon berufswegen skeptisch. Er weiß, unser Gehirn verschwendet ungern Energie.
Unser Gehirn ist gefräßig teuer und lebt immer an der energetischen Decke. Und sich zu verändern, braucht aus verschiedenen Gründen viel Energie. Es muss da umverdrahtet werden und das Gehirn erzeugt einfach dann das Gefühl, warum soll ich mich ändern, warum soll ich mich anstrengen?
Ja, das Gehirn ist ein Problem, ich weiß. Aber ja, jetzt haben wir eben die Ampel gehört, diese Veränderungsprozesse in die Schuhe geschoben worden sind. Es geht alles zu langsam und Politik hat da natürlich eine Verantwortung und auch spielt eine Vorbildrolle wahrscheinlich am Ende. Aber wir müssen natürlich mitziehen, wir Menschen, wenn es um Veränderung geht. Und da sind wir ja ganz stark auf der Metaebene. Beschäftigst du dich dann möglicherweise auch mit diesem Gehirn, mit dem, was uns motivieren kann, auch diesen Wechsel, der vielleicht auf politischer Ebene zu langsam geht, aber dem zumindest irgendwie in irgendeiner Geschwindigkeit zu folgen?
Ich beschäftige mich mit Veränderung, genau. Und damit einmal, das sprichst du an, oder dieser O-Ton hat das toll angesprochen, die kognitive Ebene. Aber wie wir ja auch wissen, passiert es Veränderung nicht nur im Kopf, sondern auch in unseren Herzen und auch in unseren Körpern. Und die Frage ist, mit der ich mich auseinandersetze vielleicht, was befähigt uns, auch die eigene Beharrung zu überkommen?
Finde ich ein total spannendes Thema oder ein Themenfeld ist es ja. Ich habe letztens was über soziale Kipppunkte gehört und fand das mega spannend, so dieses Konstrukt, da können wir ja vielleicht gleich auch noch drauf eingehen, sofern du dich da irgendwann mit auseinandersetzt hast, dieses Konstrukt, dass du eigentlich nur eine gewisse Masse erreichen musst an, weiß ich nicht, Informationen, an Trend vielleicht auch und dann können Einstellungen kippen und Gesellschaft sich verändern und zwar so schnell, dass man es gar nicht für möglich hält. Ich meine, das hat man ein Stück weit in Corona gesehen, was so gesellschaftlich möglich ist an Veränderungen.
Eins meiner Lieblingsbücher von Malcolm Gladwell, nämlich Tipping Point, hat sich da vor vielen Jahren schon mit auseinandergesetzt. Und vielleicht ist Buch auch ein Stichwort.
Buch? Möglicherweise hast du dann vielleicht irgendeine Art von Beteiligung an sowas Geschriebenem.
Vielleicht.
Komm, bevor wir da weitergehen, einen Ton habe ich noch.
Ich bin kein Kind der DDR, das ja auf keinen Fall. Ich bin, wenn dann, nachgeborene Generation, was auch immer das heißen soll.
Ich glaube, dass das bei vielen in der Generation meiner Eltern Spuren hinterlassen hat. Eben so dieses Gefühl des Kontrollverlusts.
Als ich so kurz vor der Einschulung da in den Westen verschleppt wurde sozusagen. Also ich habe es ja nicht selber entschieden, es war schon echt ein Kulturschock. Und als ich dann Teenager war, habe ich das auch sehr gemerkt, dass ich da irgendwie freier erzogen bin in ganz vielen Dingen.
Das warst du am Ende, oder?
Das war ich nicht, aber ich hätte es sein können.
Okay, es klang tatsächlich ähnlich. Mhm. Mhm. Das hättest du sein können, weil ich erinnere mich, du bist auch ostsozialisiert, kann man das so sagen, ohne irgendwem auf die Füße zu treten.
Also mir trittst du nicht auf die Füße, wenn du das sagst.
Und ich erinnere mich also daran, dass das auch unser Thema gewesen ist beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es ist. 2, 3 Jahre. 3, 4
Sowas
Jahre,
in dem Dreh.
Ne? Genau. Haben wir über so Sachen gesprochen, also auch über deine Generation gesprochen und über so Sachen wie Chancengleichheit und an Details kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber so grob irgendwie in dem Themenbereich haben wir uns, glaube ich, bewegt. Ne? Was ja auch ein Stück weit auch deine Funktion ist als Sprecherin der dritten Generation Ostdeutschland.
Genau, das ist ein sperriger Begriff, die dritte Generation. Und ich sage über mich einfach gern, ich bin Wendekind. Und das ist mittlerweile auch schon ein etablierter Begriff für diese 2,6 Millionen Menschen in unserem Land. Also darum geht es heute auch wieder.
Darum geht es heute auch wieder, okay. Und das heißt, in Verbindung mit dem, was wir vorher gehört haben, also den Krisen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, der Zeitenwende, mit all dem, was gerade auf uns einprasselt und mit dem wir versuchen, gerade umzugehen, gesellschaftlich sowohl als auch politisch.
Absolut. Und ich bringe vielleicht noch ein Stichwort rein, weil du auch darüber gesprochen hast, Zeitenwende, wie können wir damit umgehen? Hast du den Begriff wünschenswerte Zukünfte schon mal gehört?
Nee, tatsächlich nicht. Erklär mal, was steckt dahinter?
Der kommt aus der kritischen Zukunftsforschung. Ja. Und ganz häufig ist es so, wenn wir Zukunft sagen und PolitikerInnen, aber auch andere Menschen in unserer Gesellschaft sagen ja gerne, reden ja gerne über Zukunft. Aber was bedeutet das eigentlich? Bedeutet das nicht ganz häufig, dass wir Gegenwart fortschreiben mit bestehenden Mitteln? Und wie kommen wir eigentlich dahin, mal zu artikulieren? Und wer darf in unserer Gesellschaft artikulieren? Wer ist beteiligt daran, dass wir mal sagen, was sind denn die wünschenswerten Zukünfte, die wir diesen überlappenden Krisen, erster O-Ton, eigentlich entgegensetzen wollen?
Es klingt total spannend. Und jetzt hast du eben noch gesagt, dass du das Ganze jetzt verwurstest in einem Buch. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass du es geschrieben hast oder schreibst. Und es hat also was mit Krisen zu tun, mit unserer Zeit, mit vielleicht auch der Generation, die du repräsentierst und offensichtlich ja auch mit den Wendekindern dieser Generation, so wie du es eben genannt hast.
Ja, ziemlich genau. Das ist eine ziemlich tolle Wurst geworden, wie ich finde. ich habe ein Buch geschrieben.
Du hast ein Buch geschrieben, das ist schon fertig.
Das ist fertig, genau. Das ist draußen. Man kann es bei der Buchhändlerin seines Vertrauens kaufen und das heißt Aufbrechen. Und geht genau darum, wie wir uns jetzt eigentlich in diesem Moment verorten und wie wir mit Veränderung umgehen können und wer das in unserer Gesellschaft eben besonders gut kann.
Vielleicht erstmal, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, es gab ja immer schon Krisen, habe ich eben schon gesagt, ne? Und es gab immer schon Krieg in der Welt. Ist heute irgendwie was anders oder warum brauchen wir heute jetzt einen Aufbruch? Weil sonst hättest du dein Buch wahrscheinlich nicht so genannt. Oder hat es auch früher schon Aufbrüche gegeben, die ich jetzt gerade so in der Form verdrängt habe?
Es hat die ganze Zeit Umbrüche gegeben in unserer Welt.
Umbruch gleich Aufbruch?
Nein. Nein, nicht. Nein, aber ich möchte nur kurz auf deine Frage kurz eingehen. Also wirklich dieses, es hat schon immer wieder Veränderungen gegeben und natürlich große Punkte waren Industrialisierung beispielsweise, aber natürlich auch immer Kriege als Zäsuren. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Berlin selbst ist ja in den letzten 150 Jahren durch 5 Systeme gegangen. Mhm. Wir vergessen das häufig, aber vielfach passiert so alle 60 Jahre in unserer Geschichte etwas Größeres in Berlin als Hauptstadt unseres Landes. Ja. Eben sogar noch häufiger. Das heißt, das gab es schon immer. Und HistorikerInnen und eben auch Zukunftsforschende, lustigerweise auch häufig miteinander, schauen darauf und sagen, Antworten, die Menschen darauf gefunden haben, waren eben häufig, entweder kommt sozusagen Chaos, ja, oder wir als Menschheit kommen auf ein anderes Level. Also wir schaffen sozusagen und erschaffen Dinge neu, schaffen es beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Vereinten Nationen zu gründen, also dass wir uns anders nochmal verständigen und verstetigen.
Wir wachsen an Krisen.
Wir wachsen ein Stück weit an Krisen, genau. Mhm. Und genau aus meiner Sicht, jetzt stehen wir auch wieder an so einem Punkt, wo Krisen ineinander greifend, überlappend sind, sich auch vollumfänglich anfühlen, allen voran natürlich mit der Klimakrise. Und deswegen, mein Buch heißt Aufbrechen, ganz wichtig.
Aufbrechen, alles
Aufbrechen,
klar.
Aufbrechen, genau. Und deswegen ist es nochmal wichtig zu verstehen, wir sind in der Vergangenheit aufgebrochen. Das ist aber was Aktives. Mhm. Ja? Also Aufbrechen ist was Aktives, während Umbruch passiert, also über uns vielleicht auch über uns hineinbricht. Das war ja im zweiten O-Ton auch, ne? Hat's ja gesagt, ist mir zugestoßen. Ja. Und genau das ist sozusagen das Spannende daran, zu überlegen, wenn mir etwas zustößt, was mache ich dann daraus?
Mhm. Aufbrechen. Jetzt haben wir eben auch darüber gesprochen, auch in diesem Ton war ja auch den zweiten Ton, dieses Gehirn drin, ne? Dass das eigentlich gar nicht so richtig aufbrechen will, weil es immer den bequemsten Modus sucht und im Moment auch von Aufbruch in unserer Gesellschaft oder von Aufbrechen vielleicht noch nicht das richtige Maß erreicht ist, um die Krisen, die vor uns liegen, dann auch hinreichend oder zumindest so zeitnah zu bewältigen, dass wir sie noch vollständig kontrollieren können. Brechen wir also geradezu langsam auf, auch wenn wir vielleicht in einer Umbruchsphase sind?
Ich denke schon. Ich denke schon, das hängt strukturell meistens zusammen, dass wir einfach sehr, sehr hohe Beharrungskräfte in unserer Gesellschaft, also ich rede jetzt wirklich von Deutschland, haben.
Ja.
Und dass beispielsweise diejenigen, die sich Veränderungen, Fortschritt wünschen, dass die häufig ihre vielleicht Zukunftsvision artikulieren müssen, dass sich an der abgearbeitet wird, dass diese kritisiert wird. Aber diejenigen, die den Status quo erhalten wollen, die sind nicht begründungspflichtig. Und das ist häufig schade, weil, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe das so und auch im Gespräch mit anderen. So wie es heute ist, ist es ja nicht besonders gut und erstrebenswert für viele Menschen.
Für viele Menschen nicht. Auf der anderen Seite sind wir ein sehr wohlhabendes Land. Das heißt, es geht verhältnismäßig vielen Menschen ziemlich gut, vielleicht auch zu gut, um sich zu bewegen, um schnell aufzubrechen?
Ich denke, es hat vor allen Dingen was mit Bewusstseinswerdung zu tun. Also Dinge sozusagen sich bewusst machen, obwohl ich vielleicht nicht selbst betroffen bin. Es hat viel mit Zuhören zu tun und eben der Frage, auf welche wünschenswerten Zukünfte wollen wir uns einigen als Gesellschaft? Was ist uns wichtig? Was sind uns sozusagen als Ressourcen wichtig?
Das ist ja ein total spannender Synchronisationsprozess. Ne? Wenn ich jetzt sage, irgendwie pass auf, ich habe hier, weiß ich nicht, mein Reihenhäuschen, habe ein Auto vor der Tür, habe einen okayen Job und eine Familie und alles ist eigentlich soweit okay. Ich will gar nicht in eine neue Zukunft und das, was an Storytelling mir entgegengebracht wird, über meine Zukunft ist eigentlich nur Doom und Untergang und Verzicht. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Ist es vielleicht auch ein Storytelling-Problem am Ende?
Absolut. Ich habe da eine Story anzubieten,
ja,
über die wir sprechen können. weil ich denke auch, es ist eine Frage davon, welche Geschichten wir uns erzählen und was sozusagen unsere Bilder sind und vielleicht auch welche Utopien wir wollen und wie wir diese ins Jetzt holen können. Und eine Geschichte, die ich anbieten möchte, wissenschaftlich fundiert, möchte ich an der Stelle sagen, ist eben diese, dass Menschen in unserer Gesellschaft die große Umbrüche biografisch einmal bewältigt haben, und zwar meistens dann, als sie Kind, Jugendlich oder jung erwachsen waren, dass diese durch dieses, es ist mir zugestoßen und ich habe es durchlebt, ich habe mich durchgewurstelt, das quasi körperlich schon einmal erfahren haben, wie sich so eine Veränderung anfühlt. Und deswegen vielleicht weniger Angst haben, sich auch Neuem zu stellen.
Jetzt habe ich eine Idee, wo du hin willst. Mhm. Wahrscheinlich auch in deinem Buch dann ein Stück weit, ne? Weil wir sprechen ja auch, oder du hast gesagt, die dritte Generation Ostdeutschland, für die du ja ein Stück weit auch stehst, zu der du zugehörst, die spielt da eine Rolle. Und wenn ich das jetzt so zusammenrechne, würde ich sagen, hast du mir gerade gesagt, dass die Menschen, die diese Umbrüche miterlebt haben, direkt oder indirekt, die sind besser dazu fähig, aufzubrechen?
Genau das. Besser dazu fähig, selber aufzubrechen, besser dazu fähig, Strukturen aufzubrechen, die uns heute behindern, die in der Vergangenheit vielleicht mal zuträglich waren oder auch nicht. Aber sozusagen aufbrechen in zweierlei Hinsicht. Mhm. Und dass das eben ein Narrativ ist, was vielleicht viel mehr verfängt, weil ich halte Transformationskompetenz, das ist das große lange Wort, aber genau darum geht's, diese Transformationskompetenz für die vielleicht größte und in jedem Fall ungehobene Ressource der Bundesrepublik.
Und die finden wir vor allen Dingen in ostdeutschen Biografien.
Dort, aber ich habe mich auch umgeschaut, weil das ja meine eigene biografische Erfahrung. Ich wollte aber wissen, wer hat das noch in unserem Land? Habe viel gelesen, war viel im Austausch und habe auch Interviews geführt für das Buch. Und ich sehe die Transformationskompetenz der Wendekinder und Nachwendekinder. Sehe ich ebenso bei BildungsaufsteigerInnen. Also beispielsweise Menschen aus der Arbeiterschicht, die eben die Ersten sind in ihrer Familie, die studieren oder anderweitig aufsteigen. Und die sehe ich bei Menschen zweiter und dritter Generation mit Migrationsbiografie.
Transformationskompetenz. Vielleicht können wir das nochmal kurz runterbrechen. Was genau verstehst du darunter? Was versteht man darunter?
Also Transformationskompetenz ist so diese im Inneren des Menschen angelegte und entstandene Fähigkeit und Bereitschaft zum Gestalten von Veränderungen. Das klingt jetzt erstmal noch abstrakt, aber es geht quasi darum, wenn ich mit Veränderungen konfrontiert bin, dann kann ich damit umgehen und ich möchte auch damit umgehen. Also ich möchte auch mitgestalten. Und vielleicht sage ich mal kurz, wie die entsteht.
Ja.
Also und warum ist sie dauerhaft und wie entsteht sie so im Inneren von jemandem? Ach so,
das heißt, wenn man Transformationskompetenz besitzt quasi, dann ist sie da. Die ist, die geht nicht wieder weg oder die, ja, wahrscheinlich kriegt man sie irgendwie auch antrainiert, würde ich jetzt mal vermuten.
Genau, man trainiert sie sich selber an.
Ja.
Genau. Weil man eben durch eine Wandelsituation geht. Das ist jetzt, glaube ich, im Fall der friedlichen Revolution und des Mauerfalls sehr klar.
Ja.
Da ist ein System, die DDR, von einem anderen System, die BRD, abgewechselt worden. Und es gab eine komplette Änderung im demokratischen System, in der Kultur, in der Wirtschaft, im Sport. Und das war allumfassend. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Mhm. Und es geht quasi darum, dass Menschen gezwungen sind, sich auf diese neuen Lebensumstände zu reagieren. Und unsere Eltern vielleicht bei den Wendekindern haben das nochmal anders durchlebt als wir, weil wir waren ja Kinder. Aber auch wir haben quasi diesen Wandel durchlebt und alles, was wir gelernt haben, darauf geprüft, ist es in dieser neuen Lebenssituation, kann ich das verwerten? Ja? Etwas Altes bleibt zurück, aber etwas Neues entsteht auch. Diese Kompatibilität. Und die Soziologie nennt das doppelte Sozialisation. Also ich bin in zwei Systemen sozialisiert und dieses dauerhaft Angelegte ist wichtig, weil wenn ich eben durch Systembrüche gehe, ich kann auch noch gleich noch sagen, wie die bei AufsteigerInnen und bei Menschen mit Migrationsbiografie aussehen, aber wenn ich da quasi einmal durchgehe, dann ist diese Kompetenz angelegt. Wie tief sie aber ist und ob ich sie heben kann, hängt damit zusammen, wie stark ich im Nachhinein auch darüber reflektiere, was mir passiert ist. Also, dass ich darüber nachdenke, warum habe ich welche Entscheidungen getroffen? Wie fühle ich eigentlich dazu? Warum habe ich das getan oder warum habe ich das auch nicht getan? Das heißt, diese Transformationskompetenz ist vielleicht so ein bisschen wie bei Fußballern, die in ihrer jungen, in ihrer jungen Karriere ganz viel Talent haben.
Ja.
Aber werden sie es deswegen auch zu einem Star-Fußballer schaffen oder nicht?
Ja.
Ist einmal strukturell bedingt. So ist es bei Transformationskompetenz auch. Kann sie eingebracht werden? Und wenn ja, auf welchem Level? Aber eben auch, dass diese Reflexion darüber, ich habe da etwas Wertvolles, was ich in mir trage, dass die auch stattfindet.
Und dieser Umbruch, den man dann quasi erlebt haben muss, soll, kann, damit diese Transformationskompetenz entsteht. Das muss jetzt nicht unbedingt eine positive Erfahrung sein, weil du hast eben auch gesagt, in dem dritten Ton, den wir gehört haben, wo eine junge Frau darüber erzählt hat, dass sie erstmal ziemlich lost gewesen ist in diesen neuen Gesellschaftsstrukturen nach der Wende, dass du dich darin wiederfinden kannst. Also das klang so, als wäre die Wende jetzt keine nur positive Erfahrung für dich gewesen.
Absolut, also die Jahre der Transformation, also diese Nachwendezeit, die ja quasi ab Tag danach quasi anfing, auch immer ganz lustig bei dem Begriff, die Nachwendezeit, da gab es ja Also ganz viele Verwerfungen, ja. Also für Menschen, die in einem System aufgewachsen sind oder in einem System gelebt haben, was im Kern um Arbeit strukturiert war. Auch das ist ja was, was wir uns heute fast gar nicht mehr vorstellen können, dass dort wirklich massenhaft Menschen in sehr, sehr kurzer Zeit ihre Arbeit verloren haben, hat diese Gesellschaft extrem durchgerüttelt und zu einer großen Verunsicherung geführt, die wir Kinder auch gespürt haben. Also nach einem vergleichsweise kurzen historischen, die Welt schaut auf das heutige Ostdeutschland und das, was dort geschaffen wurde, nämlich eine friedliche Revolution, auch das fast einzigartig in der weltweiten Geschichte, wurde eben abgelöst und in sehr schneller Folge abgelöst von wirklich massiver Abwertung der Lebensläufe, von Verlust von Arbeit, mit einer hohem ökonomischen Druck, vielfach auch Verunsicherung, wo geht's lang, was sind die Regeln, wie kann ich mich daran orientieren? Und für uns Kinder, das ist es vielleicht, wir waren ein Stück weit unbelasteter natürlich und sind ja eh in unser Leben aufgebrochen. Ne? Ja. Und dann haben wir das eben auch noch mit jongliert. ich habe so ein bisschen mal gesagt, für uns Wendekinder zumindest war Transformationskompetenz oder ist Transformationskompetenz wie MacGyvern. Ich hab richtig viel Nachmittagsfernsehen geguckt als Kind und MacGyver war für mich so ein Held, weil da waren immer so brisante Situationen so zugespitzt und dann findet der halt einen Knopf und eine Schnur und löst die Situation und kommt klar.
Ja.
Und dieses Klarkommen, das ist eben das, wenn du tausendfach Schritte gegangen bist, so eine Wandelsituation ist, tausendfach Schritte gehen und Schnitte erfahren, aber du kommst klar. Mhm. Und sozusagen dieses Gefühl davon, dass du eben auch körperlich hast, du bist halt klargekommen, du wirst auch mit jedweder neuen Situation irgendwie klarkommen und jetzt eben auch gestalten wollen. Und das ist vielleicht das Spannende auch daran, nicht mehr nur durchwurschteln, wie wir das als Kinder gemacht haben, sondern heute sind die Menschen, die ich beschreibe, junge bis Mittelalter Erwachsene und wollen gestalten. Und das ist, glaube ich, spannend.
Und die Kinder, die sich dann damals so durchgewurschtelt haben, die haben mehr von dieser Transformationskompetenz aufbauen können als zum Beispiel die Elterngeneration, weil sie nicht mehr so sehr die Fähigkeit haben oder hatten damals, sich durchwurschteln zu können, weil sie nicht mehr so jung und auf dem Weg waren, sich zu finden? Oder entsteht die auch da, die Transformationskompetenz in der Generation?
Sie entsteht auch da. Ja. Ja, also Transformationskompetenz ist fließend. Und ich glaube, es könnten noch 2-3 Bücher über auch andere Menschen und andere Gruppen von Menschen geschrieben werden, die diese in sich haben. Ja. Ja, ich hab jetzt eben diese 3 Gruppen gewählt, weil sie für mich so offenkundig sind. AufsteigerInnen übertreten die menschengemachte Systemgrenze. Klasse. Mhm. Ne? Also weil sie sozusagen in eine andere Klasse aufsteigen und weil sie ihre Herkunft navigieren müssen, sozusagen mit ihren jetzigen Lebensumständen. Und Menschen mit Migrationsbiografie navigieren eben auch sozusagen Herkunftscodes und ein Stück weit Heimat mit deutscher Dominanzkultur. Und wir alle navigieren Zuschreibungen, Stereotype, in Teilen auch Kleinmacherei in Teilen natürlich auch Rassismus, Klassismus. Mhm. Und sozusagen all das ist halt etwas, dadurch, dass die Jahre in der Jugend so prägend sind, sickert es tiefer ein. Mhm. Vielleicht das. Und wir sind auch noch nicht so beschwert. Wir haben noch nicht so viel Leben gelebt gehabt damals. Mhm. Und wir alle wissen ja, je älter wir werden, umso stärker halten wir auch an dem fest, haben noch mehr Liebgewonnenes, ja. Und auch damals haben wir Liebgewonnenes gehen lassen müssen für diese Veränderung. Und wissen aber deswegen auch, es geht schon weiter. Es gibt sozusagen nicht nur hinterm Horizont geht's weiter, um da mal irgendwie popkulturell zu bleiben, sondern sozusagen es gibt auch einen danach und es geht weiter und diese Fähigkeit auch zu wissen, wie es weitergehen kann und wie ich dann auch wieder meine eigene Handlungsfähigkeit an mich hole. Das ist, glaube ich, was jungen Erwachsenen und Kindern, die das einmal erlebt haben, eben stärker innewohnt als diejenigen, die schon älter waren.
Es geht irgendwie weiter, das ist die wichtige Erfahrung, die man macht.
Ja, weil tausendmal gemacht. Also ich gebe mal so das Beispiel, also ich bin ja auch als Schlüsselkind zum Beispiel aufgewachsen. Ne? Also meine Eltern haben mich, ich glaube, eine Woche lang, als ich 6 Jahre alt war, zur Grundschule gebracht und danach bin ich alleine mit dem Schlüssel zur Grundschule und war dann eben im Hort. Dann haben sie mich abgeholt und relativ schnell bin ich dann auch alleine nach Hause und habe den Nachmittag verbracht. Da habe ich dann MacGyver kennengelernt. Kennst du eigentlich MacGyver?
Ja, ja, klar. Der hat auch meine Kindheit tatsächlich mitgestaltet und ich fand es auch mal sehr faszinierend, wie er dann irgendwie wirklich aus ich habe mir immer so diese Kugelschreibermine vor Augen, ne? Irgendwie aus dem Kugelschreiber dann Raketenwerfer gemacht hat oder was auch immer. Oder sich halt eben rausgetrickst hat, weil darum ging es ja auch oft. Ne? Das hatte ja gar nicht so wahnsinnig häufig. Es gab ja viele Serien, die viel mit Gewalt zu tun hatten, kam auch vor, aber er hat sich ja häufig irgendwie rausgetrickst am Ende, ne? Und das ist durchaus bemerkenswert. Richard Dean Anderson, ich bin eben nicht drauf gekommen auf den Namen, so heißt der Schauspieler, den durfte ich auch mal treffen. Das ist ein
oh, wow.
sehr interessanter und sehr energetischer Mensch, der irgendwie auch was privat von MacGyver hat.
Also das war wirklich mein Kindheitstraum, den mal zu treffen. Aber als ich dann älter wurde und weißt du, zum Beispiel ins Studium gegangen bin oder erste Praktika auch gemacht habe in Westdeutschland, da wurde ich eben nicht gefragt, kennst du MacGyver? So, das hätte ich ja irgendwie ganz charmant gefunden, sondern wo ich gefragt, oh wow, du kommst aus dem Osten, musstet ihr hungern.
Ja, okay. Mhm.
So, das war dann eher so die Ansprache.
Das war so das, wobei ich hab ja auf dem Zettel stehen, wenn es hier gerade um... ich habe immer diese Bananen im Kopf. Das ist ja so, gab es denn bei euch
ebenso.
Bananen früher? Ja, so.
Wegen des Titanic-Covers.
Ja, genau. Das ist Bilder schaffen Realitäten oder sowas. Ich habe hier Schokolade auf dem Zettel stehen. Ich habe immer so einen Stichwortzettel, ne, wo dann so ein paar Stichworte draufstehen, die ich mal droppen kann in so einem Gespräch oder auch nicht. Wo wir über Lebensmittel sprechen. Schokolade, was fällt dir dazu ein? Irgendwas?
Dazu fällt mir ein, dass plötzlich mein Schokoladenriegel weg war.
Ach, guck. Doch so eine Geschichte.
Doch so eine Geschichte, genau. Also das war natürlich ein prägender Umbruch als Kind.
Ja.
So wie in Westdeutschland vielleicht aus Reider wird Twix oder so.
Das war auch ein Umbruch, ja.
Das war auch ein Umbruch, aber genau, in anderer Form. Ja, genau. Also dieses, es waren ganz, ganz viele Schritte, ne? Und so viele Situationen, aus denen ich entweder schamvoll, weißt du, rausgetreten bin und sagte, oh Mann, das habe ich jetzt nicht verstanden oder habe ich da jetzt was falsch gemacht oder wo ich irgendwie stolz rausgegangen bin, oh cool, diesmal hat's geklappt. Mhm. So, diesmal habe ich irgendwie das richtige Wort gesagt, nämlich T-Shirt und nicht Niki. Oder das sind so viele kleine Sachen, die sich dann so aufeinander fühlen. Oder so, als ich das erste Mal nicht mehr über den Maiquator-Witz gelacht habe, also auch so dieses Transformationskompetenz war ganz viel so anpassen. Also erstmal so mitschwingen und zu sagen, rausfinden, was ist die Norm und wie passe ich mich da rein? Wie mache ich mich vielleicht auch unsichtbar, um nicht aufzufallen? Und dann aber irgendwann umzudrehen und zu sagen, hey, der Maiquator-Witz, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das ist ja dieses sozusagen, wo unterscheiden sich Ost- und Westdeutschland? Ja, Ost- und Westdeutschland ist quasi der Maiquator. Danach heißen alle Mike.
Oh, ja, okay.
Mein Bruder heißt auch Mike, aber Grüße. Mein Vater, danke, war schon so revolutionär, ihn M-I-K-E zu schreiben. Das war sehr revolutionär damals.
Nicht mit E-I-K.
Nicht mit A-I-K, genau.
A-I-K,
genau.
So, ja.
Das war schon ein kleiner Widerstand, möchte ich sagen. Aber jedenfalls irgendwann diesen Witz auch wirklich abzuwehren und zu sagen, wie meinst denn du das jetzt? Und sozusagen die andere Seite auch mal zurückzuwerfen. Aus so einer Situation dann auch mal stolz rauszugehen, eben dieses herauszufinden, irgendwie was geht und dadurch auch immer wieder sich selbst abzuschichten. Also immer wieder auch zu gucken, wo habe ich mir erst einen Teflon antrainieren müssen, um irgendwie durchzukommen und um auch viel zu lernen und wo werde ich jetzt wieder durchlässiger und wo werde ich wieder so ein bisschen mehr mein authentisches Selbst.
Das wäre auch alles unter dem Begriff Transformationskompetenz zu fassen. Es sind nicht nur die Wendekinder, du hast eben auch genannt BildungsaufsteigerInnen und Menschen mit einer Biografie. Vielleicht schauen wir auf diese beiden Gruppen auch nochmal.
Ja, sehr gerne. Denn das, was vielleicht auch diese drei Gruppen eint, ist zumeist eben der soziale Aufstieg oder der Bildungsaufstieg. Das ist vielleicht so dieser größte soziale Kleber. Und hier ist auch viel passiert, weil dieser Aufstieg und dieses Abarbeiten an bürgerlichen Codes, da ist ganz viel Transformationskompetenz entstanden. Ich habe sowohl mit migrantischen AufsteigerInnen als eben auch einer Aufsteigerin zum Beispiel aus einem westdeutschen Dorf gesprochen, die zum Beispiel gesagt haben, als ich mich zum ersten Mal für ein Stipendium beworben habe, da bin ich durch die verschiedenen Stufen durch und dann stand ich am Ende vor einer Jury und habe mich vorgestellt Und am Ende habe ich es nicht bekommen. Die Begründung war, ich hätte mich zu umgangssprachlich ausgedrückt.
Boah.
Oder ein afghanischstämmiger Sozialunternehmer, mit dem ich gesprochen habe, und eine türkischstämmige Juristin, erfolgreich, mit der ich gesprochen habe, die haben mir beide bestätigt, wie sehr sie den Duktus, das Tempo und die Tonlage an bürgerliche Milieus angepasst haben, wenn sie in einer Gruppe sind und wo sie sofort lesen, was ist die Erwartung an mich und wie muss ich vielleicht auch mein Äußeres ein Stück weit über meine Stimme überspielen, um hier ernst genommen zu werden. Also da passieren so viele Anpassungsleistungen, die sehr viel Energie kosten, darüber hat man auch gesprochen, aber die eben dazu führen, überhaupt ernst genommen zu werden und Räume betreten zu können, die nicht für einen vorgesehen waren, die nicht für einen gestaltet waren. Und darüber bauen sich Kompetenzen auf. Transformationskompetenz ist quasi ein Set von verschiedensten Fähigkeiten. Mhm. Und ich habe das in dem Buch mal abgeglichen mit dem, was zum Beispiel die OECD als die Zukunftsfähigkeiten mal definiert hat, die in der Schule gelehrt werden sollen oder über lebenslanges Lernen, Weiterbildung quasi erfahren und aufgebaut werden können. Das ist zum Beispiel Multiperspektivität, das ist sich anpassen zu können, unterschiedliche Perspektiven einnehmen zu können, systemisches Denken, also sich immer auch andere Systeme vorstellen zu können, das ist Selbstständigkeit, unternehmerisches Handeln. Und ich bin all diese durchgegangen, weißt du, in meinen Interviews und finde eben in den Geschichten und in den Selbstbeschreibungen dieser drei Gruppen genau diese Fähigkeiten. Und die wurden nicht in einer teuren Weiterbildung zum Transformationsmanager erworben, sondern eben durch gelebte Erfahrungen.
Aber das Witzige ist ja, oder was heißt, na, witzig ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, es sind ja genau diese Kompetenzen, diese Fähigkeiten, die den Menschen fehlen, die du gerade skizziert hast, die dann BildungsaufsteigerInnen zum Beispiel daran hindern, weiterzukommen, weil sie nicht zu den Codes passen, die, was auch immer, wer sich die auch aus dem Kopf gedrückt haben. Dann ist es ja irgendwas gesellschaftlich entstanden. Also eigentlich müssten die ja dann als allererste die Transformationskompetenz mitbringen, ne?
Absolut. Wir haben alle eine Rolle zu spielen in den gesellschaftlichen Veränderungen und sozusagen die Rolle derjenigen, die eben über nicht so eine stark ausgeprägte Transformationskompetenz verfügen, die aber häufig über viel Macht, über viel Einfluss, über viel Zugänge verfügen. Deren Aufgabe ist es natürlich auch aufzubrechen, aber eben die Strukturen und da mitzuhelfen und zu sagen, wir erkennen Umwege als ein großes Pfund an, was jemand mitbringt. Ich hoffe ja auch, dass bald alle, die transformationskompetent sind, das Fett in ihre Lebensläufe und in ihre Bios schreiben. aber dass diejenigen eben sagen, die heute zum Beispiel ein Unternehmen leiten und noch 5 Jahre vor sich haben, dass die sagen, ich begebe mich jetzt mal in so ein Recoaching und lass mir das mal erklären, was ich vielleicht früher nicht gesehen habe, und stell sicher, dass meine Nachfolge, aber auch die Nachfolge auf Führungsebenen in dieser Organisation eben mit transformationskompetenten Menschen besetzt werden, weil die hatten es nicht nur schwerer, dahin zu kommen, sondern die bringen auch Kompetenzen, Perspektiven mit, die ganz klar gebraucht werden in meiner Organisation, damit die sich auch wieder verändern kann, damit die überhaupt noch relevant ist in den nächsten Jahren.
Aber ist halt die Frage, wie wir da hinkommen am Ende, ne? Weil das ist ja das, wo wir im letzten Gespräch, wenn ich mich da dunkel richtig dran erinnere, auch drüber gesprochen haben, also über Chancengleichheit oder Chancenungleichheiten eben, zum Beispiel zwischen Ostdeutsch und Westdeutsch Biografien so. Und diese Chancengleichheit, die gibt es ja in all den Bereichen, die du gerade genannt hast, Bildungsaufsteiger in Menschen mit Migrationsbiografien, die haben es ja einfach viel schwerer als Menschen, die aus der richtigen, Anführungszeichen, ich mache Anführungszeichen, bringt im Radio nichts, ne, richtigen Bubble kommen.
Ja, absolut. Deswegen, darum muss es gehen in den nächsten Jahren, diese Zugänge wirklich auch radikal zu erweitern. Also wirklich zu sagen, wenn ich Leiter einer Begabtenförderung bin, meistens sind das Leiter, vielleicht auch Leiterinnen, dann eben zu sagen, habe ich hier Menschen mit Migrationsgeschichte, zweite, dritte Generation drin? Wenn nicht, muss ich radikal diese Pools erweitern, muss schauen, wo sind diese, wieso sind sie eigentlich noch nicht bei mir? Diese Fragen stellen. Ich muss lernen, wenn ich Personalverantwortliche bin, dann muss ich lernen, Lebensläufe anders zu lesen. Wenn ich diese Lebensläufe überhaupt nicht vorliegen habe, dann muss ich sicherstellen, dass diese Lebensläufe zu mir finden. Wenn ich die Möglichkeit habe, Kinderbetreuung beispielsweise zu erweitern, dann sollte ich auch das tun, weil es gibt viele strukturelle Barrieren, die meisten haben mit Geld zu tun. Viele haben mit unconscious bias, also unbewussten Vorurteilen, die ich eben gegenüber Menschen mit Migrationsbiografie habe, die ich gegenüber BildungsaufsteigerInnen, vielleicht auch armutsbetroffenen Menschen habe oder die ich gegenüber Ostdeutschen habe. Mhm. Aber es gibt ja auch spannende strukturelle Initiativen. Carsten Schneider, Staatsminister im Bundeskanzleramt und Ostbeauftragter, hat ja kurz vorm Tag der deutschen Einheit das Grunderbe für alle 18-Jährigen gefordert. Mhm. Also einfach mal zu sagen, warum geben wir nicht allen 18-Jährigen in Deutschland ein Startkapital von 20.000 Euro? Weil die Einkommensunterschiede und die Vermögensunterschiede meist eben zwischen transformationskompetenten Menschen und nicht so transformationskompetenten Menschen sind riesig in unserem Land. Und darüber sollten wir doch sprechen, was da Lösungen sind. Und da eben zu schauen, wo ich Macht und Einfluss habe, wo trete ich ein Stück zurück und beginne, diese Macht zu teilen und Entscheidungsräume und Gestaltungsräume und Diskursräume zu öffnen, für Menschen, die diese faszinierenden Kompetenzen in sich tragen, damit sie diese zeigen können, weil sonst bleiben sie mit diesem Potenzial alleine. Und die Frage ist, wie hoch muss sozusagen der Leidensdruck in unserer Gesellschaft steigen? Oder mit einem Bild, was ich mal bei einer Fridays for Future Demonstration gesehen habe. Also was steigt schneller, ne? Unsere Bereitschaft, uns zu verändern und diese Räume zu schaffen, oder der Meeresspiegel?
Ja, es ist ein schönes Bild und eine traurige Frage. Ich glaube, es gibt keine wirkliche Antwort auf das Thema, aber die Frage stellt sich ja, weil du hast jetzt gerade eben beschrieben, diese Transformationskompetenz, die in der Gesellschaft schlummert als Wert, den wir eigentlich heben könnten und der vielleicht zum Teil auch schon gehoben wird. Das ist ja auch ein Prozess. Also das wird ja auch dauern, bis genau diese Menschen, diese Gesellschaftsschichten gefördert werden. Braucht das nicht auch viel Zeit?
Da habe ich gute Nachrichten, denn transformationskompetente Menschen, ne, das sehe ich überall, die machen schon und die machen richtig viel. Mhm. Weißt du, die bilden Netzwerke, ist ja mal das eine. Netzwerke bilden, sichtbar sein, einander von Möglichkeiten, Chancen berichten und das auch übergreifend. Also das sehe ich zum Beispiel, Menschen
die
mit Migrations...
Die machen quasi schon selber. Man muss,
die machen selber, ja. Die machen los. Mhm. Weißt du, so dieser Zug nach vorne, der ist gerade total da. Das ist eine hohe Bewusstseinswerdung und da ist auch viel Wille, und darüber schreibe ich auch, zu demokratischen Allianzen, also zu gucken, was eint uns eigentlich. Mhm. Transformationskompetenz eint uns, aber eben auch dieses Gestalten wollen und dieses Sicherheit in der Veränderung suchen. Mhm. Also wirklich zu sagen, Sicherheit und Veränderung müssen einander nicht diametral gegenüberstehen, sondern hängen eigentlich auch miteinander zusammen. Oder auch Wut produktiv zu nutzen. Ja, Selbstwirksamkeit, unternehmerisch handeln, hat ja immer auch einen Drive, ne? Und da würde ich sagen, positive Nachricht, das passiert schon total stark, ne? Also die andere Frage ist eben das, was du angesprochen hast, ja, und was eben Aufbrechen auch impliziert, zu sagen, wie brechen wir jetzt bestehende Strukturen auf? Und ich habe das ja so ein bisschen angefangen, zu sagen, zum Beispiel Gründungsprogramme, Accelerator, ja, wie das heißt, müssen anders gedacht werden für transformationskompetente Menschen, da wirklich offen sein und zu hören, was braucht ihr denn eigentlich? Dann kannst du ja mal kurz raten, weil wir auch von Geld gesprochen haben. Es gibt 25.000 Stiftungen in Deutschland. Ja. Du kannst ja mal raten, wie viele davon in Ostdeutschland sind.
Wenn du mir die Frage so stellst, dann würde ich denken, es ist eine Suggestivfrage und es sind wenige bis keine.
Es gibt einige, aber es sind nur 1.800.
Okay.
Und deswegen allein auch, weißt du, das Ehrenamt, Zivilgesellschaft, wir reden immer so viel von sozialem Zusammenhalt oder gesellschaftlichem Zusammenhalt. Der wird ja viel in der Zivilgesellschaft, in der demokratischen, gebildet, als eben auch über Repräsentation in Wirtschaft und in Politik. Also sehe ich mich selbst, habe ich den Eindruck, dass meine Interessen auch verfolgt werden, auch artikuliert werden können. Und das sind wunderbare Gebiete, wo ich strukturell etwas reingeben kann, eben beispielsweise politisch, aber eben auch mit mehr Geld. Also wirklich zu sagen, es sollen Stiftungen gegründet werden, die hier auch vor Ort wirken kann und genauso eben zu ja, migrationspolitischen Fragestellungen, eben zu Fragen auch von Chancengleichheit und Durchlässigkeit, aber eben auch, dass die Selbstorganisation, ne, von transformationskompetenten Menschen wie das Netzwerk Dritte Generation Ost oder auch wie Two Hearts von Gülja Wilke, eine Organisation, die migrationsstämmige UnternehmerInnen zusammenbringt, da eben zu sagen, die binden wir ein, die lassen wir sprechen, denen geben wir eine Bühne, denen hören wir zu, denen geben wir Geld, damit sie arbeiten können. Oder eben auch zu überlegen, in einer Organisation, wir geben so viel Geld aus und so viel Zeit in Organisationen, um Meetings zu organisieren. Vor allem Meetings, die eine E-Mail hätten sein können. Warum machen wir nicht den Switch und machen oder haben ein Bewusstsein dafür und geben mehr Zeit da rein, zu sagen, wie können wir die Räume so schaffen, dass transformationskompetente Menschen hier nicht nur reinkommen, sondern hier auch bleiben wollen. Also be the place to stay, where people want to stay.
Ja, ich gehe da voll und ganz mit, aber lande schon wieder bei der Frage, es dauert das nicht alles. Also das mit den Netzwerken sehe ich ein, das mit Menschen, die machen wollen, ja, verstehe ich, aber gerade diese politischen und diese wirtschaftlichen Dinge, die du gerade angesprochen hast, das geht doch nicht von heute auf morgen, oder wir bauen doch nicht mehr eben eine Stiftung um oder eine Unternehmenskultur.
Es geht aus meiner Sicht um Intention, also um Wille und um die Frage, was ist quasi das Ziel und als was definieren wir von jetzt auf gleich? Als John F. Kennedy gesagt hat, die Menschheit wird auf den Mond fliegen und die Amerikaner werden das als erstes tun, hat es 7 Jahre gedauert, bis die Amerikaner auf dem Mond waren. 7 Jahre. Und die Frage ist, wie gestalten wir die nächsten 7 Jahre? Was ist unsere Intention und wie willig sind wir? Genau, wie willig sind wir zur Veränderung? Du hast gesagt, auch am Anfang, es geht uns vergleichsweise gut, wir sind ein wohlständiges Land, aber eben um die Frage, Wohlstand auch zu erhalten, zu verbreitern, überhaupt auch unsere Wirtschaft so umzubauen, dass das auch künftig der Fall sein wird.
Ja, und da sind wir wieder an so einem Punkt, ne, wo ja gerade viel drauf rumgedacht wird. Ne? Also wie kriegen wir, also jetzt ne, nicht nur was Transformationskompetenz angeht, sondern so allgemein, wie kriegen wir Menschen überhaupt in irgendeiner Art und Weise in Bewegung und das mit Perspektive auf ein Problem, was irgendwann mal eins wird, aber jetzt eben keins ist. Und da habe ich auch schon irgendwie, ich glaube, mit einer Soziologin drüber gesprochen. Also es hat ja auch irgendwas mit unserem Verhaltensmustern zu tun, dass wir, wenn wir Gefahr sehen, programmiert dafür sind, dass wir Lösungen finden, dass wir der Gefahr ausweichen und so weiter. Aber wenn die Gefahr nicht so da ist, dann kommen wir schwer ins Handeln, was wir ja sehen bei der Klimawende, was wir gesehen haben bei Corona, wo die Gefahr irgendwie da war und plötzlich haben wir auch politisch schnell handeln können. Also so schnell, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe in diesem Land.
Das stimmt. Ich habe da dieses Bild dieser gaußschen Normalverteilung, ne? Das stelle ich mir immer wie so eine Glocke vor.
Ja.
Und das, was du beschreibst, passiert genau im Inneren der Glocke. Ja? Und das ist ein Nachteil, weil ich eben Gefahren erst später spüre, wie der Frosch, ne, im sich langsam erhitzenden Wasser im Kochtopf. Und transformationskompetente Menschen sind an den Seiten der gaußschen Normalverteilung. Das heißt, ihr Vorteil ist, dass sie Seismographen sind, dass sie eben Dinge, die sich gesellschaftlich verschieben, früher spüren. Beispielsweise hieß es nach den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern, Deutschland rückt nach rechts. Und das war spannend für mich, weil ich sonst immer nur gehört habe, Ostdeutschland rückt nach rechts. Wir können also sagen, dass beispielsweise in Ostdeutschland und Menschen in Ostdeutschland Dinge einfach früher erspüren, die Symptome auch schon mit Erfahrungen unterlegt bearbeiten. Der Osten ist viel ländlicher als der Westen. Das heißt auch Fragen von Stadt und Land, Mobilität, Energieversorgung, all da gibt es schon viel früher Erfahrungen mit. Menschen mit Migrationsbiografie haben auch aufgrund der strukturellen Ausschlusses oder der strukturellen Herausforderungen, die sie beispielsweise im Gesundheitssystem erleben, viel klarere Antworten darauf, wie müssten wir unser Gesundheitssystem allgemein und strukturell verändern. Und das sozusagen auch zu begreifen als da, wo diese Menschen sind, ist vorne. Das sind Perspektiven, mit denen wir uns ändern können. Da ist halt ein großes und hohes Pfund drin. Und eben zu verstehen, dass viele dieser Beharrungskräfte und dieses, naja, es fühlt sich halt noch nicht so schlimm an, der Leidensdruck und sozusagen auch die Kraft, die daraus erwächst, diese Plattentektonik eben auch mitgestalten zu können, der ist bei einigen Menschen eben höher als bei anderen. Und dieses Streben nach mehr Gerechtigkeit für alle und diese Wut auch produktiv zu nutzen, das ist was, das können wir uns als Gesellschaft eigentlich nicht erlauben, das nicht zu heben.
Janett, jetzt stellen wir uns vor, diese transformationskompetenten Menschen haben wir jetzt installiert. Mhm. Überall da, wo wichtig ist, also in Politik und Wirtschaft vor allem. Was können die von da aus jetzt bewirken? Also wie kriegen sie denn den Rest der vielleicht nicht so transformationskompatiblen Gesellschaft bewegt?
Mhm. Ich nenne das in meinem Buch Transformationskompetenz entfesseln. Ja, also wie sähe unsere Welt aus, wenn transformationskompetente Menschen über mehr Entscheidungs- und genau Gestaltungsräume verfügen würden. Mhm. Also sie bringen eben ihr systemisches Denken mit in die Forschung, in die politische Priorisierung. Und sie können sich ja jederzeit andere Systeme vorstellen. Ne? Mhm. Das heißt, sie haben halt eine hohe Analytik, erkennen Muster, erkennen vielleicht auch Entwicklungen, die schadhaft sind in unserer Gesellschaft und können gegensteuern, bevor sie eintreten. Unsere Welt ist höchst komplex, aber häufig sind unsere Antworten noch so binär, schwarz oder weiß. Und sie können eben Komplexität halten, ne? Und können eben auch die Gleichzeitigkeit von mehreren Wahrheiten akzeptieren und mit reingeben, ja, also in Graustufen denken. Sie können uns aber auch erzählen, wie die Zukunft ist, die erstmal utopisch klingt, mhm, und können das eben in einer Erzählung sozusagen ins Heute holen. Es ist möglich, in 7 Jahren zum Mond zu fliegen. Das erzählen uns Menschenrechtsorganisationen wie die von Düsen-Tekkal beispielsweise gegründet oder von Christina Lunz. Mhm. Die eine sagt eben, es ist eine Welt möglich, in der Menschenrechte vollumfänglich für alle nicht nur gelten, sondern auch umgesetzt sind. Die andere sagt, eine feministische Außenpolitik ist möglich, die Menschen, Kinder und Frauen zentriert. All das sind Utopien, aber sie lassen uns durch ihre Erzählungen daran teilhaben und lassen uns spüren, wie es auch sein könnte. Sie bauen Brücken, weil sie eine Vermittlungskompetenz haben, weil sie schon immer vermittelt haben und vielleicht auch erklärbar ein Stück weit waren. Und sie wissen um die Wichtigkeit von Sicherheit, weil die meisten von ihnen keine Sicherheit oder wenig Sicherheit erfahren haben und holen aber sozusagen, bleiben auch an genau dieser Wachstumszone, nämlich zwischen Sicherheit und zwischen Mut. Hm. Also es braucht Sicherheit, damit Menschen mutig sein können, aber es braucht eben auch Mut, um voranzutreten. Und vielleicht das Wichtigste ist, dass sie immer wieder auch Konventionen in Frage stellen. Das war schon immer so, nee, das muss nicht so bleiben. Und wirklich zu überlegen, was schöpft denn heute Wert? Was ist wertvoll in unserer Gesellschaft, weil sie selber auch aus einer sehr starken Haltung und Wertorientierung heraus handeln.
Jetzt bin ich hier in dem Gespräch immer irgendwie auf der Seite. Also ich mag total Zukunftsvisionen, an denen wir uns orientieren können, an denen wir wachsen können. So, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal gegenreden.
Mach mal.
Ich frage mich dann so, wie kriegen wir Menschen motiviert, die vielleicht mittlerweile total demotiviert sind, weil ja eigentlich vieles von dem, was du da gerade angerissen hast, in Teilen schon Realität ist. Also wir haben eine Außenministerin, die sich zumindest auf die Fahne geschrieben hat, eine feministische Außenpolitik zu machen. Die Bündnis 90 Die Grünen sind an der Macht. Also die politisch gesehen in unserem System am ehesten die Kompetenz versprechen zu haben, dem Klimawandel irgendwas entgegenzustellen. Aber auch das läuft nicht so, wie sich das viele vielleicht auch zu Recht vorgestellt haben. Das heißt, uns gehen da ja langsam dann auch ein bisschen die Alternativen aus. Oder muss eine neue Partei entstehen oder müssen in den bestehenden Parteien eben diese transformationskompetenten Menschen noch mehr zu sagen haben? Weil eigentlich so haben wir ja schon so ein bisschen das Optimum erreicht, was politisch in unserer Gesellschaft an Veränderung passieren könnte. Könnte man sagen.
Da würde ich eine Gegenrede machen. Ja. Ich glaube, wir sind noch lange nicht beim Optimum. Aber ich sehe ganz stark demokratiestärkende Allianzen. Mhm. Also wirklich zu überlegen, lasst uns nicht unterscheiden zwischen politisch und vorpolitisch. Ja, jedes Handeln ist politisch. Und zu überlegen, wie können wirklich auf allen Ebenen, wie können Unternehmen sich an Veränderung beteiligen? Wie kann Zivilgesellschaft untereinander noch viel stärkere Bündnisse schmieden? um eben Veränderung zu ermöglichen und vielleicht auch nochmal zu sagen, okay, was brauchen wir, welche Art von Streit müssen wir führen, der produktiv ist, mhm. ja? Oder wie können wir auch das Potenzial, ich gebe das Beispiel aus Ostdeutschland, von RückkehrerInnen nutzen, also diejenigen, die in der Welt unterwegs waren, in die Welt ausgezogen sind und jetzt zurückkommen und vor Ort in der Heimat, wo eben viele auch weggegangen sind, jetzt wirken. Wir haben die Entwicklung des Fachkräftemangels. Ich glaube, das Wort gibt's, also wird seit 20 Jahren besprochen. Aber die Entscheidungen und die, ich sag mal, Lösungen darauf sind bisher so lala. Aber Deutschland ist heute das zweitgrößte Einwanderungsland weltweit. Mhm. Vanessa Wu schrieb darüber in der Zeit, Menschen mit Migrationsbiografie, sie werden die Mächtigen sein, qua der demografischen Entwicklung. Und wirklich nochmal zu sagen, wie gehen wir auch an Macht ran und was machen wir mit dieser Macht? Wie wird Machtwechsel einfach auch qua sozusagen des Faktums, wie wird dieser aussehen und wie können wir den jetzt schon wirklich positiv einleiten? Und ja, da ist eine Transformationsmüdigkeit, auch da ist auch eine Gründungsmüdigkeit. Mhm. Also all das, was Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung braucht, da haben wir eine Müdigkeit, die auch noch eine Erschöpfung, die auch anzuerkennen und zu überlegen, wie können wir da strukturell mit einer besseren Zeitgestaltung, zum Beispiel mit einer Vier-Tage-Woche oder ähnlichem, auch gegenwirken, um dann aber die Zeit, die wir miteinander verbringen, dann eben auch demokratiestärkend zu verbringen, weil ich sag mal, die sich eine ganz andere Welt wünschen, die wirklich auch nach einer starken Autoritätsperson sich gerade sehnen oder die eben auch ja eine Gegenbewegung haben, gerade mit Blick auch auf das Superwahljahr nächstes Jahr. Ja. Über 70 Wahlen weltweit, 3 in ostdeutschen Landtagen, 1 in Österreich, Kommunalwahlen, Europawahl. All das sind ja sozusagen wichtige Weichenstellungen, die im nächsten Jahr kommen. Ja. Und dazu sagen, gerade jetzt mit allem, was wir haben, reingehen, Repräsentationslücken schließen, auch wirklich zeigen, dass Institutionen sich verändern können, dass sie zuhören und eben mehr Transformation wagen. Weil irgendwann, da hast du recht, schließen sich diese Fenster. Jetzt ist gerade das Fenster für Veränderung noch weit offen, trotz Erschöpfung. Irgendwann ist es zu spät. Und diesen Punkt, diesen Sweet Spot, mit dem sollten wir ganz, ganz, ganz dezidiert und zukunftsgerichtet umgehen.
Und das heißt, wenn ich das so richtig raushöre, wir brauchen auch mehr Wir in unserer Gesellschaft, also mehr Austausch, mehr Kommunikation, mehr Miteinander?
Ja, wir haben alle Annahmen über die andere Person. Mhm. Alle, wenn wir aufeinander treffen, sich dessen auch bewusst zu sein, dass wir diese Annahmen haben. Und immer wieder auch zurückgehen zu einer eigenen Offenheit. Immer wieder, wenn du merkst, da kommt der Tunnel, da erinnert dich irgendwie was an die Vergangenheit. Ah, das war nicht gut. Immer wieder zu überlegen, das bedeutet nicht, dass es jetzt wieder so ist, sondern eine große, wirklich Durchlässigkeit, auch so die eigenen Annahmen gegenüber Macht und gegenüber Einfluss, das auch als was Positives zu begreifen und uns zumindest darauf zu einen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Ne, also auch in einen Zusammenhalt zu finden in der Vielfalt und in der Unterschiedlichkeit und produktiv zu streiten, das ist, glaube ich, auch was, genau wie du sagst, wovon wir mehr brauchen, weil sonst kommen wir einfach nicht voran.
Was würdest du dir jetzt wünschen, und das ist gleichzeitig auch die Frage nach dem Sinn hinter dem Buch, ne, also vielleicht auch der Motivation, warum du es geschrieben hast, was würdest du dir wünschen, was Menschen, die uns jetzt vielleicht zugehört haben, die dein Buch gelesen haben, mitnehmen?
Also einmal den Schritt zurückzutreten und zu sagen, genau jetzt ist der Moment, gerade wo jetzt diese Krisen sich aufstapeln, einmal zurückzugehen und zu sagen, was sind denn die wünschenswerten Zukünfte, die wir wollen? Und eine positive Grunderzählung ist eben die Transformationskompetenz, die durch unser Land als roter Faden läuft. Mhm. Da sind all diese Rohdiamanten, das so viel Fülle an Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, die eigenverantwortlich schon handeln, die tolle Netzwerke starten und die wirklich auch einen Plan haben, was anders sein könnte. Und es gibt gerade keinen Grund, apathisch zu sein, sondern eigentlich viel mehr Gründe dafür zu sagen, wir wählen das Wir und wir wählen eine empathische Verbundenheit miteinander. Und für diejenigen, die zugehört haben und vielleicht sich in einigen Erfahrungen wiedergespiegelt haben, ne? Und gesehen, stimmt, das habe ich auch, da habe ich auch häufig drüber nachgedacht. Warum mache ich eigentlich so viel Code-Switching oder warum fühle ich mich in manchen Situationen so? Dieses Buch ist eben auch für alle, die es spüren, ne? Und denen vielleicht noch so ein Begriff gefehlt hat. Und für alle anderen, die auch denken, gerade ist so ein kollektiver Moment, an dem man auch verzweifeln könnte, ja, wo so ein gesellschaftliches Auseinanderdriften gibt und gleichzeitig auch so ein Rückzug ins Private und Forderung nach autoritärer Stärke, auch nochmal zu überlegen, mehr gesellschaftlicher Zusammenhalt ist eben in Vielfalt wirklich möglich und zu überlegen, welche Gestaltungsspielräume jede und jeder von uns heute schon für das Individuelle oder das Strukturelle aufbrechen hat.
Und weil wir so viel über Storytelling und Vision gesprochen haben, lass uns doch am Ende noch eine zeichnen. Im Optimalfall, jetzt wo du dich mit diesem Themenbereich so intensiv auseinandergesetzt hast, was hattest du vielleicht auch beim Schreiben dieses Buches für eine Vision vor Augen? Deutschland in 10 Jahren, sagen wir mal 2034, 2023 ist ja schon fast vorbei. Was würdest du dir wünschen, wo wir da stehen?
Mein Wunsch ist es, dass, oder meine wünschenswerte Zukunft, ne, auf die ich auch hinarbeite.
Ja.
Mein Wunsch ist es, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, unsere Gesellschaft und unser auch Wirtschaftssystem, ja, auch so umzubauen, dass wir nachhaltig alle gut darin leben können, dass wir mehr Zeit haben für Dinge wie das politische Ehrenamt oder auch das zivilgesellschaftliche Ehrenamt und dass wir gemeinsam für mehr Gerechtigkeit und eine klimaneutrale Gesellschaft darin auch gearbeitet haben. Und das für mich ist wichtig, es geht mir nicht nur um dieses Ziel, also wo wir dann in 10 Jahren sind. Ich glaube, es ist wirklich möglich, wenn wir diese Kraftanstrengung und diesen Willen dafür haben und auch die Fülle sehen und die Ressourcen, die uns dafür bereitstehen, sondern auch der Weg dahin, dass wir den gemeinsam beschreiten, dass wirklich viele Stimmen auch zu Wort kommen und ein eigenverantwortliches Handeln in sehr guten Strukturen dahin, dass das auch möglich ist. Das ist mein Wunsch.
Was macht dir Hoffnung, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht?
Die Rohdiamanten, ganz, ganz klar. Die Rohdiamanten, die hoffentlich auch begriffen haben, dass ihre Erfahrungen, dass diese kein Makel sind, sondern dass diese gelebten Erfahrungen, die sind wichtig, die gehören anerkannt und die zeichnen aus. Transformationskompetenz zeichnet aus und das macht mir extrem viel Hoffnung. Heute schon, gestern auch schon, heute auch. Ich war ganz häufig so, dass ich in der Vergangenheit gelebt habe oder in der Zukunft, ne, dass ich das jetzt schwer aushalten konnte.
Ja.
Das ging mir häufig so in meinem Beruf und auch in meinem Ehrenamt.
Mhm.
Aber gerade ist es so, dass ich das jetzt gut aushalte, weil ich spüre, dass da eine soziale Bewegung entsteht und dass da viele Menschen sind, die es auch spüren und Bock haben auf Zukunft.
Und wenn ihr Bock habt, euch damit weiter auseinanderzusetzen, dann lest das Buch von Jeanette Gusko, Aufbrechen heißt es. Und ich kann mich nur bedanken für dieses spannende Gespräch und dir einen schönen Sonntagvormittag wünschen.
Das wünsche ich dir auch und allen Hörerinnen und Hörern auch.
Danke dir. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova.